dann auf einmal hat sich die Welt auf den Kopf gestellt. Von dieser Urlaubsidylle dann in den absoluten Albtraum rein. Hinter uns überall bewaffnete Männer, schwer bewaffnete Männer, alles voll. Ich habe in eine Bazooka geguckt und ich konnte überhaupt nicht einordnen, was da gerade passiert.
In deinem Fall waren es ja 140 Tage, die du in den Händen dieser Menschen warst. Ist da eine irgendwie geartete Beziehung zu diesen Menschen entstanden?
Total. Wir haben ja den Alltag mit denen geteilt. Das, was also wir damals intuitiv gemacht haben, ist heute so als Resilienz bekannt. Also das sind so Strategien, die helfen, mental stark zu bleiben. Also das Allerwichtigste ist wirklich optimistisch bleiben oder vielleicht auch sich eine positive Vision, die hatte ich übrigens auch. Ich habe immer von dem Bier mit meinem Bruder, Dirk, geträumt und hatte das so vor Augen, dass wir, irgendwann bin ich frei und dann trinken wir ein Bier und dann erzähle ich ihm von all dem mal.
Willkommen bei Nah, Neugierig und Negroni. Wenn ihr gerne mit uns an der Podcast-Bar sitzt, wenn ihr uns gerne zuhört, dann freuen wir uns, wenn ihr uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl eine Bewertung gebt. Das hilft uns nämlich am allermeisten. Und jetzt rein in die aktuelle Folge, in der Marc Wallert mit mir an der Bar sitzt oder auch nicht sitzt. Es ist nämlich eine Premiere. Marc ist virtuell dabei und Marc ist Überlebender einer Geiselnahme. Er wurde im Jahr 2000 zusammen mit seinen Eltern von der philippinischen Miliz, einer Al-Qaida-Gruppierung, im Urlaub entführt, war 140 Tage in Haft dieser Terrorgruppe und wird uns im Podcast erzählen, wie das war. Wie am 23. April 2000 aus einem der friedlichsten Momente seines Lebens plötzlich einer wurde, nachdem nichts mehr war wie je zuvor. Er wird uns von der abenteuerlichen Geiselgeschichte erzählen. Er wird darüber erzählen, wie letztlich vermutlich der libysche Diktator Gaddafi über eine Lösegeldzahlung dafür gesorgt hat, dass er und Mitgeiseln freigekommen sind. Er wird aber auch darüber sprechen, wie es in dieser Situation sogar Momente der Verbundenheit mit den Geiselnehmern gab, welche Strategien er angewendet hat, um über diese ganzen 140 Tage bei sich zu bleiben, mental stark zu bleiben, Strategien, von denen wir alle für unseren Alltag lernen können. Und er wird zum Beispiel die Geschichte erzählen, wie es dazu kam, dass er einen Geburtstagskuchen in Geiselhaft bekommen hat und warum Coca-Cola für ihn eine ganz entscheidende Rolle in dieser Zeit gespielt hat. Seid gespannt und viel Spaß bei Nah, Neugierig und Negroni. Willkommen, Marc, virtuell an unserer Sundowner Bar. Ich freue mich sehr, dass du heute, ja, virtuell zumindest zu Gast bist. Und du hast dir als Getränk ja eine Cola gewünscht und da fangen wir jetzt mal mit an.
Ja, cool. Ja, vielen Dank, Kilian. Vielen Dank und ja, wie zu Hause.
Ja, genau, wie zu Hause eigentlich. Marc, mit der Cola kommt die erste Frage und die heißt, was können andere von dir lernen?
Ja, spannend. Also sogar über Cola können wir ein bisschen was lernen. Das vielleicht sprechen wir später noch drüber. die gibt's an den ungewöhnlichsten Orten der Welt. Ist wirklich immer das Erste, was da ist. Ich glaube, sonst können von mir Menschen, deswegen auch für alle, die zuschauen, meinen Hintergrund, so ein bisschen über das Leben im Dschungel lernen. Also im übertragenen Sinne. Wenn es dschungelig wird, wenn es ungewiss wird, wenn man nicht so richtig den Durchblick hat, wohin es im Leben geht und wie lang es noch überhaupt positiv weitergeht, gibt es ein Happy End. In solchen Lagen mental stark zu bleiben. Ich glaube, das ist was, das habe ich mal durchlaufen und das teile ich immer sehr gerne.
Ja, das hast du auf jeden Fall durchlaufen und wir tauchen natürlich gleich ein, auch in deine Geschichte und in all das, was du daraus gelernt hast. Erstmal vielleicht noch kurz Prost, das haben wir nämlich noch gar nicht gesagt. Cheers, Marc. Und bevor wir da eintauchen, würde ich dich einfach gerne mal fragen, jetzt ist das ganze Jahr 25 Jahre her, so ungefähr deine Entführungsgeschichte. Was machst du denn heute? Wie sieht denn heute so ein typischer Tag für dich aus?
Also es gibt vielleicht zwei typische Tage. Der eine ist, wenn ich vorbereite, nämlich das, was ich dann tue, an den anderen Tagen auf der Bühne stehen und Vorträge halten oder vielmehr Menschen mitnehmen auf eine Reise durch den Dschungel. Ich teile also Bilder von meiner Entführung damals im Jahr 2000 und übertrage die auf die Lage von den Menschen, die im Raum sitzen und die meistens auch so in dschungeligen Situationen sind und gerade entweder als Team oder persönlich nicht so wissen, wo die Reise gerade lang geht.
Ja. Okay, du hast es gerade schon gesagt, im Jahr 2000. Springen wir schon mal hin, bevor wir an diesen 23. April kommen. Wie sah denn dein Leben davor aus, vor diesem 23. April 2000?
Mein Leben davor war ehrlich gesagt auch schon ziemlich stressig. Ich war gerade so junger, dynamischer Durchstarter als Consultant bei PwC. In Luxemburg habe ich da gearbeitet und ich habe ziemlich Gas gegeben und war schon ziemlich ausgebrannt nach 2 Jahren. Und das war so Anfang 2000 und nicht viel später kam meine Entführung. Also ich würde sagen, ich war davor schon ziemlich gestresst.
Ja, du warst damals so, ich glaube Mitte 20, ne, ungefähr.
Ja, 26, Ende 26 war ich, ja.
Okay. Und jetzt in die Geschichte, die uns heute auch bewegt, Marc. Es ist der 23. April 2000, das ist der Ostersonntag auf der malaysischen Urlaubsinsel Sipadan, ein Tauchparadies. Nimm uns mal mit in die Abendstunden von diesem Tag, die ja dein Leben letztlich für immer verändert haben. Also wann ist die Urlaubsidylle gekippt in Lebensgefahr?
Das war verrückterweise direkt Ostersonntag. Und der Moment, ne, das ist ziemlich verrückt, als wir entführt wurden. Der Moment davor, das war so ziemlich der friedlichste, wirklich in meinem Leben. Und mein Vater hat zu einem, also klingt völlig verrückt und es war genau so. Mein Vater sagte, Sekunden vor der Entführung, wir blicken auf das Meer, auf den Sonnenuntergang. Wir haben ein kühles Getränk in der Hand, vor uns gehen Taucher zum Nachttauch unter Wasser, haben wir auch drüber überlegt, haben wir aber nicht gemacht. Wir gucken uns das Ganze an, entspannen uns und mein Vater sagt den für mich legendären Satz eigentlich, der sagt, ist das nicht ein Geschenk, diesen friedlichen, so einen friedlichen Ostersonntag hier erleben zu dürfen.
Wow.
Und dann auf einmal hat sich die Welt auf den Kopf gestellt. Also ganz, ganz so, wie man sich das also so in so einem Film so mal vorstellt. Also erst so dieser Gegenschnitt, ja. Also nur war das live, also von dieser Urlaubsidylle dann in den absoluten Albtraum rein. Hinter uns überall bewaffnete Männer, schwer bewaffnete Männer, alles voll. Am Ende waren es 18 mit riesen Kanonen dabei. Und die haben uns sehr klar gemacht, dass es hier um Leben und Tod geht. Dass wir jetzt mitkommen und haben uns verschleppt, haben uns in Boote rein gepfercht, so mit vorgehaltener Waffe, den Strand da lang getrieben, in 2 Boote rein. Und dann haben wir abgelegt von da Insel Sipadan und sind rausgefahren aufs offene Meer.
Ja, und kannst du dich noch erinnern, was so dein allererster Gedanke war, als da maskierte Männer auftauchten?
Also der allererste, wenn ich ehrlich bin, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, mir ist so viel durch den Kopf geschossen, also so sprichwörtlich, also so fast, ne? Also naja, fast. Also zum Glück nicht. Also ich habe in eine, musst du dir vorstellen, ich habe in eine Bazooka geguckt. Also der hinter mir stand, hatte so ein großes, so eine Panzerfaust auf der Schulter und hat die direkt so auf meinen Kopf gerichtet. Und ich guck da rein und ich konnte überhaupt nicht einordnen, was da gerade passiert. Also ich war, glaube ich, erstmal mit allen möglichen Ideen voll. Die erste so Gedanken, an die ich mich so erinnern kann, das war ziemlich hoffnungsvoll noch. Also da dachte ich, hey, der eine hat mir so die Sonnenbrille irgendwie so, sag ich mal, abgeluchst. Der hat gesagt, hier, geht mal her. Der hatte die so auf und ich dachte, hey, vielleicht sind es Banditen, die uns ausrauben und nachher verschwinden die wieder. Und das war aber nicht der Fall. So, das war, hat sich dann ergeben, als wir auf dem Boot waren, dass das nicht so war.
Genau, also ihr wart dann eine Gruppe von, ich meine so 20, oder, Personen?
21 insgesamt, ja.
Genau, und wie du schon sagtest, wurdet eben am Strand dann in Boote getrieben oder verschleppt und dann ja auf eine andere Insel, wobei ja schon, glaube ich, die Überfahrt dahin relativ chaotisch und auch langwierig war, richtig?
Total, absolut. Das war für uns überhaupt nicht absehbar, wohin es geht, wie lange das geht, worum es überhaupt geht, wer die sind und so, ne? Also das war für uns eine Fahrt ins absolut Ungewisse rein. Und am Ende, Ja, hat sich das gezogen, gezogen, gezogen und wir sind 20 Stunden unterwegs gewesen.
Wow.
Also wir sind von Malaysia, da war die Tauchinsel, dann verschleppt worden auf die Philippinen, auf die Südphilippinen, auf die Insel Jolo. Ja. Und ich habe da nie von vorher gehört und wir sind da irgendwie dann aus dem Boot raus durch so einen Mangrovensumpf da an Land gekrabbelt und dann nochmal 10 Stunden Fußmarsch, so barfuß, wir waren ja völlig unvorbereitet, so Shorts und T-Shirt.
Ja. Ja,
und sind dann durch den Wald, also wirklich mitten durch, ja, nochmal gelaufen 10 Stunden und dann sind wir angekommen quasi.
Ja, okay. Und gab es irgendwie so auf dieser Reise, dieser ersten Etappe im Boot, den Moment, wo du vielleicht realisiert hast, okay, das ist jetzt hier kein Film, ich bin jetzt eine Geisel?
Ich weiß gar nicht, ob es den Geiselmoment so richtig gab. Ich glaube irgendwann, also zumindest gab es den Moment auf dem Boot, wo so klar war, wir werden nicht ausgeraubt, sondern irgendwie die brauchen uns. Wir wussten nur nicht so genau wofür. Und da gab es alle möglichen so Spekulationen, ob die uns jetzt hinrichten, ja, oder irgendwie die Frauen als Sexsklaven oder weiß ich jetzt. Also so, da waren alle möglichen Szenarien so. Und dass es am Ende so ein Stück weit schnöde um Lösegeld geht, ja, wir so Geiseln sind, die so lange festgehalten werden, bis Forderungen erfüllt sind, das weiß ich gar nicht, wie lange das gedauert hat. Ich erinnere mich nur an einen Satz, den einer der Entführer auf dem Boot sagte, also die konnten wenig Englisch, ganz wenige konnten so ein paar Brocken, und einer sagte aber so, you are our instruments.
Okay.
Ihr seid unsere Instrumente, so in unserem Krieg oder so. Und da war so, okay, das klang so ein bisschen vielleicht nach Geisel, also wahrscheinlich auf dem Boot.
Ja, okay. Bevor wir jetzt kurz auf die Entführer natürlich noch schauen und dann auch auf den weiteren Verlauf, vielleicht mal zu der Gruppe, in der ihr entführt worden seid. Deine Eltern waren dabei und es waren, soweit ich weiß, es war eine sehr, glaube ich, heterogene Gruppe. Touristinnen und Touristen, ich glaube auch Journalisten und so weiter. Ich habe was gelesen von Missionare, ich weiß nicht, ob das stimmt. Wie hat sich diese Mischung denn auf das Gruppengefüge über diese lange Zeit ausgewirkt?
Also das war erstmal wirklich eine bunte Mischung. Wir kannten uns auch gar nicht alle. Wir haben uns dann vorgestellt sozusagen, ja, wer sind wir? Wir waren aus 7 Nationen, wirklich alle möglichen Altersgruppen, sprachen auch nicht alle dieselbe Sprache, also Englisch, Französisch, 7 Sprachen waren da so an Bord, ne, Finnisch und so weiter. Und das hat es auf der einen Seite nicht leichter gemacht, ne, weil wir halt nicht eine Sprache gesprochen haben und wir natürlich auch so einfach sehr unterschiedlich waren, ne? Also so kulturell von unseren Hintergründen, ja, Köche, CEO war dabei von der Firma, so völlig unterschiedliche Typen.
Ja.
Aber ich habe festgestellt, und das ist so eine Botschaft, die ich immer so gerne teile zum Thema, auch Diversity ist ja in vielen Unternehmen einfach auch ein Thema. Das macht's nicht immer leicht. Dafür ist Diversity auch nicht da. Ist nicht fun oder easy, sondern das macht's halt möglich. Also je bunter die Herausforderungen sind, und das ist so dieser Dschungel, den wir damals hatten und den viele heute auch so haben in dieser Welt. Mein Gott, man muss sich auf alles gefasst machen. Da braucht man sehr unterschiedliche Typen. Ja, also so manchmal rationale, manchmal emotionale, manchmal sehr, sehr analytisch. Also so ganz unterschiedliche Typen. Und die hatten wir alle an Bord. Ne, das waren also viele Missverständnisse, aber eben auch viele Lösungsansätze, die wir in unserem Team hatten. Das war ziemlich cool.
Ja, okay. Bevor wir ein bisschen auf den weiteren Verlauf der Entführung schauen, vielleicht mal kurz zu diesen Entführern. Wer waren die?
Das waren Kämpfer von einer Terrorgruppe, die heißt Abu Sayyaf, ist Teil vom Islamischen Staat heute, damals Al-Qaida. Und waren also letztlich im Auftrag mehr oder weniger von Bin Laden unterwegs. Also so sein Netzwerk, waren auch teilweise ausgebildet in Afghanistan oder anderen Ländern, ne, die da bekannt waren. Und die haben uns mit 18 Kämpfern abgeholt sozusagen und entführt, verschleppt von der Insel. Und da, wo wir angekommen sind, mitten im Dschungel, da waren dann viele hundert bis zu über 1000 eben Rebellen, die auf dieser Insel Jolo in dem Süden der Philippinen also dafür kämpfen, dass das ein autonomer islamischer oder muslimischer Teil der Philippinen wird.
Okay, also das war so deren politisches Ziel, da irgendwie einen muslimischen Staat zu errichten. Und du sagtest aber ja vorher auch, es ging schon auch um Lösegeld. Also gab es politische und finanzielle Forderungen?
Ach, das war total chaotisch. Auch das ein Teil vom Dschungel. Ja, wir haben es mit Galgenhumor manchmal so genommen. Ja, wenn es ist eine schöne Strategie. Wir haben irgendwann gesagt, okay, das ist nicht organisiertes Verbrechen, das ist unorganisiertes Verbrechen, wo wir gelandet sind. Ja, weil das war so. Wir dachten, ey, die haben uns jetzt hier mitgenommen und die haben Wochen gebraucht, um zu formulieren, was sie eigentlich wollen. Ja, das waren 5 verschiedene Führer, also auch das erstmal rauszukriegen, wer ist da eigentlich der Chef, gab es so nicht, ja. Waren verschiedene so und die mussten sich aber irgendwie alle einigen und der eine wollte eben, so war sehr religiös, wollte also religiöse Forderungen, andere politische, andere rein kommerziell oder einfach irgendwie Fischereirechte für die lokale Bevölkerung, alles Mögliche. Geeinigt haben sie sich am Ende zum Glück dann auf Lösegeld.
Okay, ja, zum Glück insofern, weil das leichter zu erfüllen war als jetzt eine politische Forderung, nehme ich an.
Absolut, das war halt so eine Forderung, die eigentlich unmöglich war, zumal in irgendeiner absehbaren Zeit zu erfüllen, zu sagen, okay, ihr seid jetzt autonom. Also der Kampf ist auch nicht neu. Der herrscht da seit Hunderten von Jahren, nur eben nicht in dieser Art, dass man jetzt international länderübergreifend da irgendwie Entführung macht. Aber diese Forderung, dieser Wunsch ist schon uralt, ja.
Gab es denn über die, in deinem Fall waren es ja 140 Tage, die du in den Händen dieser Menschen warst. Ich habe mich gefragt, ist da eine irgendwie geartete Beziehung zu diesen Menschen entstanden?
Total. Wir haben ja den Alltag mit denen geteilt. Also wir haben da unter ziemlich einfachen Verhältnissen, also für die normale Verhältnisse, so im Wald halt irgendwie gelebt. Ja. Das war zu Zeiten dann einfach eine Plastikplane über uns und unter uns dann so eine provisorische Plattform, so auf ein paar Stelzen aus Bambus. So. Und dann galt es, sich da irgendwie zu organisieren. Da haben wir viel von denen gelernt, also Zähne putzen ohne Zahnbürste oder Wasser holen. Irgendwie, wie ernährt man sich? Wir haben Reis gegessen die meiste Zeit. Wir mussten uns mit denen abstimmen. Ja. Und manches Mal, wenn wir dann angefangen haben, mehr Freiheiten zu haben, uns freier bewegen zu können, haben wir angefangen, uns ein eigenes Dach zu bauen, brauchten dafür eine Machete zum Beispiel. Ja. Also so ein großes, so um Bambus zu hauen. Und da kannst du dir halt vorstellen, also so eine Machete gibt dir so einen Entführer nicht unbedingt in die Hand. So. Brauchst du Vertrauen, musst du eine Beziehung aufbauen. Das haben wir halt gemacht, indem wir nach Wochen und Monaten natürlich irgendwann auch eine Beziehung, einen gewissen Respekt oder Vertrauen aufgebaut haben, die gegrüßt haben, uns mal mit denen ausgetauscht haben, wenn das möglich war. Einfach um da irgendwie überleben zu können. Das ging gar nicht anders.
Ja, okay. Haben die euch denn unterm Strich unter allen Rahmenbedingungen halbwegs vernünftig behandelt oder nicht?
Ja, wir haben immer so gesagt, den Umständen entsprechend gut. Ne? Das heißt also, die Umstände an sich, also das ist schon mal da, wo sie uns reingezogen haben, das war schon, ich sag mal, hart genug. Die haben jetzt nicht uns gefoltert oder irgendwie uns Essen entzogen. Es gab einfach wenig. Wir haben im Freien gelebt. Es war ein Bürgerkrieg um uns rum, also so ein Guerillakrieg. Wir waren mittendrin in Gefechten. Das war also vielfach fast tödlich, durch giftige Tiere, durch Krankheiten, durch irgendwie Erschöpfung, Hunger, Krieg, alles Mögliche. Und die haben jetzt nicht uns gefoltert oder in irgendeiner Form, also es wurde häufig genug brenzlig, sage ich mal, auch mental, wenn sie uns angedroht haben, okay, Forderungen werden nicht erfüllt, drohende Enthauptungen, das wussten wir zum Beispiel. Das ist natürlich, also kann man schon auch als Folter fassen, aber sie haben es, glaube ich, nicht gemacht, um uns zu destabilisieren, weil das auch nicht in ihrem Interesse war. Die wollten ja, dass wir da möglichst, wir waren ja ihr Geld sozusagen, dass wir das möglichst lange überleben.
Ja, okay, Wahnsinn. Ihr habt dann, jetzt springen wir mal wieder zurück so in den Verlauf, ihr seid angekommen auf dieser ersten Insel, Rolo hast du gesagt, und seid dann zu so einem ersten Quartier in einem Gewaltmarsch gelaufen. Ich habe gelesen, ihr habt diesen Quartieren sogar Namen gegeben, das war jetzt glaube ich Crown Plaza, stimmt das? Das war das erste?
Ja.
Genau. Wie kann man sich das dann vorstellen, als ihr da angekommen seid, was hat euch erwartet?
Also wir haben erstmal was erwartet, nämlich was ganz anderes. Wir haben immer gesagt, die konnten ja wenig Englisch und wir haben immer so mit den Schultern so gezuckt und gesagt, wohin geht's hier eigentlich? Also wir waren so völlig irgendwie orientierungslos und dann sagte irgendwer mal so Headquarters. Headquarters, also so, wir gehen zum Hauptsitz. Und ich habe das irgendwie so früher mit Playmobil gespielt, hatte Vorsoldaten und ich habe mir irgendwie vorgestellt, da sind so ein paar Palisaden wenigstens oder befestigte Gebäude, irgendwie so eine Struktur halt, die Schutz bietet oder die, keine Ahnung, Essen, Betten, Duschen, ja, so, was man sich halt so vorstellt. Und wir kommen dann da an und das war in so einer Lichtung, waren mitten in der Nacht immer angekommen. Da kommen wir hin und da sind so ein paar Lagerfeuer und irgendwo so eine Hühnerleiter geht da auf so eine Plattform von Bambus drauf, ja. Und das war, so hatte Bambuswände und ein Wellblechdach. Für uns eine riesen Enttäuschung erstmal, ja, weil wir was ganz anderes erwartet hatten. Es war wahnsinnig klein, wir mussten alle in einen Raum rein, konnten nicht auf dem Rücken liegen, weil zu wenig Platz war, mussten also alle in Löffelchen, ohne uns zu kennen, da irgendwie uns aneinander so. Das war schon eine der sehr harten Nächte. Sprichwörtlich. Aber im Rückblick, und deswegen haben wir es Crown Plaza genannt, war das die beste. Also es war wirklich das Headquarter sozusagen, diese zwei Hütten, weil danach gab es sowas nicht mehr. Also danach musste man dann irgendwie so einen Unterschlupf selber bauen und es gab halt einfach nichts. Und das war insofern, haben wir uns so nicht fast ironisch, aber vielleicht auch nicht so ein bisschen zurückgesehnt und gedacht, so ein, ach, so ein festes Dach, das wäre jetzt schon schön.
Ja, 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 okay. Und dann wart ihr da in diesem ersten Quartier. Wie lange wart ihr dort und wie ging es da weiter?
Wie lange waren wir dort? Ich glaube, gar nicht so lang. Sozusagen so 10 Tage ungefähr. Und wir sind nicht so lange da geblieben, weil es war ja so, das muss man vielleicht auch erklären, das muss ja auch mal, also ich zeige in meinen Vorträgen auch mal Bilder von damals. Und dann muss ich mal erklären, woher kommen denn Bilder aus meiner Geiselhaft? Aber du hast es schon gesagt, es wurden auch Journalisten später entführt. Die waren nicht in unserer Gruppe, aber die sind sozusagen eingeladen worden von den Entführern. Die haben gesagt, wir wollen das wirklich ganz groß aufhängen, haben sie auch geschafft so. Ne? Die wollten immer CNN, haben sie immer gesagt, so BBC, die wollen halt die Weltpresse da haben. Naja, und auf jeden Fall hatten sie sehr viel Presse vor Ort. Journalisten kamen rein und haben eben Bilder gemacht, haben uns interviewt und alles. Und dadurch wusste aber auch jeder, wo wir sind. Und das Militär hat uns dann umstellt mit vielen, also über 1000 Soldaten. Die waren um uns rum und wir hatten so ein Gefühl von, ich will nicht sagen, irgendwie Geborgenheit, das wäre jetzt falsch, aber wir dachten, naja, so, das ist eher gut, weil die ja, also wir waren bekannt, ne? Wir hatten Gesicht und die wissen, wo wir sind. Und was dann passiert ist, deswegen sind wir da nicht lange geblieben, ist, dass die irgendwann uns umstellt haben und das Feuer eröffnet haben. Also das fühlte sich nicht wie ein Befreiungsschlag an oder so, sondern das war einfach so wild aus dem Busch in den Busch geschossen und wir sind halt durch diesen Kugelhagel weggelaufen und damit war es das dann auch mit unserer Zeit in diesem ersten Camp. Da mussten wir weg, waren dann gut zwei Tage auf der Flucht.
Also ihr seid weggelaufen im Sinne von, ihr wurdet von euren Entführern da irgendwie rausgetrieben aus dieser Situation?
Ja, du sagst so rausgetrieben. Also getrieben hat eigentlich tatsächlich das Militär so. Und es ist auch komisch, was dann passiert. Ja, also stell dir vor, du bist jetzt also mit Leuten, die haben dich irgendwohin verschleppt, wo du nicht sein willst, dann sind das jetzt nicht deine Freunde. So. Aber in dem Moment, wo dann sozusagen 50 Meter weiter und viel weiter war das gar nicht, massiv auf dich geschossen wird, ja. da hast du, also so, die sind wirklich, also an mir vorbei, so, man hört das dann immer durchs Unterholz, durch das, die Blätter mal so die Kugeln, die zischen da so vorbei, ja, mit Artillerie, also mit Granaten dann so, die sind neben uns eingeschlagen. Das war so nicht das Gefühl, dass die Guten auf der anderen Seite sind. Ja. Verstehst du, was ich meine?
Also eher das wie war ein so Angriff und nicht wie ein Befreiungsschlag sozusagen.
Voll, ne? Mhm. Also so, ich meine, würde auch jeder Profi so sagen, also so man befreit ja jetzt irgendwie keine Geiseln. Also die wollten den Druck erhöhen und zeigen so, wir meinen es ernst, uns ist alles egal, wir machen euch platt. So, das war die Botschaft. Es ging nicht darum, die Geiseln zu befreien. Und also, weil du kannst nicht mit Granaten irgendwie auf mehrere hundert Leute irgendwo da drüben schießen, wo du gar nicht weißt, wen du triffst. Also wir waren heilfroh, dann erstmal wegzukommen von da. Und insofern sind wir dann mit den Entführern in dieselbe Richtung gelaufen, was irgendwie schon ganz mehrdeutiges Gefühl ist, ambivalent so.
Ja, verstehe ich, ja, okay. Dann seid ihr da geflüchtet, dann ging es ins nächste Quartier und ich glaube, das hat sich ja in ähnlicher Form dann auch nochmal wiederholt. Ihr wurdet immer irgendwie ja auch wieder, glaube ich, aufgespürt sozusagen oder vielleicht auch durch die Medienvertreter und musstet dann wieder woanders hin. Was gibt es so auf diesen mehrfachen Quartierwechseln, die dann noch kamen, noch für Dinge, die dir im Kopf geblieben sind oder vielleicht besondere Quartiere, wo ihr noch wart?
Also es war jedes Mal irgendwie eine Überraschung. Wir wussten ja nicht, was kommt. Wir sind immer gelaufen. Das erste Mal sind wir 2 Tage und eine Nacht durchgelaufen, auf so einen Vulkan hoch. Wir waren total erschöpft. Meine Mutter hat zwischenzeitlich die Atmung eingestellt. Die war komplett kollabiert. Also da ist so viel passiert. Und wir sind da irgendwann in dem nächsten Camp angekommen. Und das Camp war völlig egal. Also da ging es erstmal nur darum, nicht mehr zu laufen, irgendwie irgendwo anzukommen, wo Wasser ist, wo ein bisschen Reis war. Und die Camps waren völlig unterschiedlich. Teilweise nur ein Plastik, also hat man so ein bisschen so einen Plastikplan dann über den Kopf gezogen oder so halt befestigt, ne, über uns. Oder teilweise sind wir kurz bei Zivilisten halt in ihre Häuser. Also es waren so Stelzenhäuser, ganz einfache. Teilweise sind welche vorgelaufen, haben so eine Plattform irgendwie gebaut aus Bambus. Da haben wir, ne, also so, wo man erstmal vor giftigen Spinnen, Skorpionen und so weiter irgendwie ein bisschen sicherer war. Und also sehr unterschiedlich. Aber das Entscheidende, würde ich sagen, bei den verschiedenen Camps war, ob wir Zugang zum Wasser hatten oder nicht. Weil das wirklich absolut überlebenskritisch war. Und das war nicht immer gegeben.
Okay, das heißt also, es gab auch Phasen, wo Wasser knapp war und das ein echtes Problem war.
Total, absolut. Wir sind da auf diesen Vulkan als erstes hoch und da fließen ja keine Flüsse, ne? Das ist ja irgendwie klar so. Und da oben gab es so eine kleine Tröpfelquelle. Dann kam so plitsch, plitsch, plitsch so ein bisschen Wasser raus. Und wenn man sich da schlau angestellt hat, so ein paar Blätter habe ich dann so übereinander gelegt, um das zu kanalisieren, was da so raustropft. Und dann habe ich das in so einer halben Kokosnussschale aufgefangen. Aber so diese Entscheidung, wasche ich mich damit oder trinke ich das oder also so, es gab ja nichts, ja. Keine Toiletten, kein Klopapier, also so halt einfach gar nichts. Und das war hygienisch schon schwierig und Ernährung war halt wirklich auch da phasenweise sehr schwierig. Und das Wichtigste, wie gesagt, war Wasser. Insofern haben wir uns dann doch tatsächlich sogar gefreut, als es im Regenwald geregnet hat.
Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Gab es denn irgendwo auf dieser wilden Flucht unter euch Geiseln mal Fluchtpläne oder Gedanken?
Ja, gab es also Gedanken schon. Wir haben aber sehr früh darüber gesprochen und waren uns sehr schnell zum Glück einig, dass das also absolut illusorisch ist. Wir waren 21, nicht alle gelinde gesagt gut zu Fuß. Ja. Und also wenn irgendwer losrennt und das vielleicht schafft alleine, dann haben die anderen echtes Nachsehen. Also es wird sehr gefährlich. Das kann einfach Racheaktionen geben, ne? Oder Vergeltung oder wie auch immer. Und dass wir alle zusammen da irgendwo rausschleichen und so, wir wussten ja gar nicht, wo wir waren. Also wir waren mitten irgendwo, hatten keine Sicht, irgendwie Orientierung. Überall wimmelte es von Hunderten, Tausenden von Bewaffneten oder Sympathisanten dieser Rebellen. Das wäre also Selbstmord gewesen, da irgendwie rauszuschleichen oder so. Es gab aber schon so, ich denke gerade an die Flucht, weil du das so fragtest, wie das so war. Da sind wir über so ein Highway, also so einfach eine asphaltierte kleine Straße irgendwann mal drüber. Und das war so der einzige Orientierungspunkt, wo man wusste, hier ist Zivilisation in der Nähe. Und da war schon so dieser Gedanke, dass ich dachte, also wäre ich jetzt alleine, würde ich wahrscheinlich in dieser Nacht, in diesem Tumult, in diesem so kleine Unaufmerksamkeiten, würde ich wahrscheinlich einfach irgendwo zur Seite huschen. Und dann irgendwann die Straße runterlaufen, haben sogar später Journalisten gemacht, Franzosen, die sind so sogar freigekommen. Aber wir hatten da eigentlich wenig Chancen.
Ja, ja, okay, verstehe. Du hast es vorhin schon angesprochen, das Ganze war ja auch ein Medienereignis und speziell deine Mutter Renate war ja zu der Zeit eigentlich fast schon ein bekanntes Gesicht. Ich habe jetzt die Bilder gesehen wieder von damals und ich war da zwar noch relativ klein, aber kann mich, es kam sofort wieder hoch, dass ich das damals auch schon mitbekommen hatte sozusagen. Ich habe auch gelesen hier, Ulrich Wickert, TV-Urgestein, hat damals zu diesem Thema gesagt, sowas hat er in seiner ganzen Laufbahn noch nie erlebt. So, jetzt mal so aus deiner Perspektive, welche Rolle spielten die Medien, die da zu euch ins Camp kamen?
Also unterm Strich erstmal eine gute, ja, das ist wichtig. Ich glaube, das hat mit unser Überleben gesichert, dass wir eben nicht aus dem Bewusstsein gekommen sind. Also der Druck war enorm, uns da lebendig rauszubekommen. Das muss man einfach so machen, sagen. Das war das Kalkül der Entführer. Es war am Ende für uns auch die einzige Lebensversicherung, ein Stück weit, die wir vielleicht hatten, dass wir nicht ganz egal oder ganz anonym waren. Ja. Ansonsten sind Journalisten wie alle Menschen sehr unterschiedlich. Ja, es gibt Sohne und Sohne. Manche waren sehr freundlich, super hilfsbereit. Es gab auch dann durchaus schwierige Begegnungen, wo die Interviews auch nicht immer freiwillig waren. Aber unterm Strich, wie gesagt, sehr, sehr positiv. Und das Entscheidende war auch, dass wir Infos bekommen haben. Es war erstmal emotional unglaublich. Da kommen Menschen von außen, ja, zu uns, Landsleute. Und wir hatten, und das war natürlich so die Kehrseite, wir dachten irgendwie so, die Türen sind auf und wir können auch durchlaufen. Aber die sind wieder rausgegangen, ja, haben die Nacht dann irgendwo, weiß ich, Hotel oder sowas verbracht. Und wir sind halt zurückgeblieben. Das war schon schwierig. Aber trotzdem haben wir uns immer gefreut, weil sie uns irgendwie Stifte, Informationen und nicht zuletzt auch eine Kamera mitgebracht haben, mit der wir dann angefangen haben, Bilder zu machen, um unsere Geschichte oder unser Erleben dazu ein bisschen zu dokumentieren. Also vor allem meinem Vater, dem hat das viel Kraft auch gegeben. Ja.
Wusstest du davon oder wusstet ihr davon, dass Lösegeldverhandlungen laufen?
Ja, eben durch Journalisten, die haben auch Zeitungen mit reingebracht. Also da gab es ja viel Berichterstattung und das war für uns durchaus auch so eine Informationsquelle zu sehen, okay, und das hat uns sehr berührt. Ja, das war so, das ist auch eine Botschaft, die ich immer teile. In meinen, geht es ja um Resilienz immer dann in meinen Vorträgen. Und das hat ganz maßgeblich damit zu tun, fühle ich mich so allein, ja, so wenn ich in der Krise bin, oder fühle ich mich verbunden mit anderen. Also und da war wirklich das Gefühl, so viele Menschen arbeiten gerade daran, uns aus dieser Lage zu befreien. Ob das jetzt am Ende klappt oder nicht, es hat uns in dem Moment schon wahnsinnig viel Kraft gegeben, da irgendwie durchzuhalten.
Jetzt mal in, ich sag mal, wahlweise eines der Camps, in denen ihr als Geisel gehalten wurdet. Beschreib uns doch mal ein bisschen so diesen, ich nenne es mal Dschungelalltag, den du oder ihr da hattet. Also was sind da so die körperlichen, die mentalen Herausforderungen? Jetzt hattet ihr ja in dem Sinne da auch nichts zu tun. Also was, wie sind die Tage da rumgegangen?
Das sagst du so, nichts zu tun. Ja. Also
oder vielleicht ist das auch komplett falsch, ja.
Also. Ich greife gerade mal, weil ich gerade getrunken habe, die Cola-Flasche auf. Also da gab es eine ganz schöne, habe ich noch nie erzählt, ehrlich gesagt, aber das passt gerade. Also Ernährung war schon so ein Thema, also nichts zu tun ist relativ. Wir hatten jetzt halt, ich hatte wenig Meetings, ja, war auch nicht ständig erreichbar. Also es gab durchaus sehr resiliente Anteile unserer Lage. Ja, ich war im Grün, also kann man... Es war nicht alles schlecht, aber wir hatten halt wenig zu essen und zu trinken. Aber das Erste, was wir gesehen haben von der Zivilisation, war tatsächlich Cola. Ja? Also man stelle sich vor, irgendwann kamen so viele Journalisten zu uns zu Besuch, also teilweise mehrere Teams am Tag, dass das wie so ein Tourismus schon war und der lockt natürlich dann auch Business an. Und das erste Business, was war, waren halt Leute, die irgendwie von irgendwelchen Märkten, ich weiß ja nicht, wo die waren, aber die haben da so ein bisschen was zu essen geholt und Getränke. Und dann war auf einmal so, haben die aus so ein paar Bambus-Pfählen so wie so ein Kiosk gebaut. An dem ersten, ich nenne es Kiosk, ja, da gab es Cola. Und dann dachte ich schon, es ist so verrückt, ja, das ist so eine Brand, die gibt's wirklich überall, sagt man ja. Also das war bei uns auch so. Aber das war der Ausnahmefall. Also es gab, ich habe zweimal in der Zeit Cola gesehen irgendwie. Ansonsten haben wir halt Flusswasser getrunken oder wenn es gut lief, Quellwasser. Und das war schwer auch zu kriegen. Wir mussten teilweise sehr weit laufen, so mit so Kanistern und die vollfüllen. Das waren auch gefährliche lange Wege, so schlickig. Also bis wir da zu trinken hatten oder uns gewaschen hatten, da ist so ein Vormittag dann auch gerne mal rum gewesen. Und dann überhaupt Hygiene zu halten. Also wie gesagt, es gab keine lange Zeit, zumindest gab es irgendwie kein Toilettenpapier oder sowas. Das ist alles sehr schwierig gewesen, da nicht irgendwie zu verrotten in diesem sehr stickigen, humiden Dschungel, wenn man da nicht vorbereitet ist. Und Langeweile hatten wir in dem Sinne eigentlich damals nicht, weil allein so das tägliche Überleben, das Sorgen um Körperhygiene, um Essen, das hat uns schon auf den Füßen gehalten, auch zeitlich durchaus. Aber wir hatten ansonsten uns versucht, eine Struktur zu geben. Also wir haben zum Beispiel gesagt, okay, wer macht abends oder wer macht morgens erstmal einen Tee? Ja, das war sagen, wir machen morgens erstmal irgendwie einen Tee. Wir konnten dann irgendwann, hatten wir so Zugang zu so einem Topf und zu einer Feuerstelle und dann haben wir uns Tee gemacht oder wer setzt dann den Reis auf? Wer geht, wir haben dann irgendwann haben wir Strukturen da etabliert. Wir hatten von Journalisten haben wir gesagt, könnt ihr uns ein bisschen Geld hier lassen? Ja, das ging sogar. Und wir haben dann damit Zivilisten bezahlt und gesagt, kannst du uns Gurken vom Markt holen? Dann haben wir irgendwie einen Salat geschnippelt oder so. Da haben wir uns so ein paar so Kleinigkeiten zusammen gekauft sozusagen, so zum Überleben. Ein Teller kam geliefert auch von außen. Also so Plastikteller, so wie eine Frisbee oder sowas. Ja, so ganz einfache Sachen. Und dann haben wir geguckt, okay, wer kocht, wer macht, wer hält, macht Feuer an. Wir haben abends dann irgendwann auch sowas gehabt wie so eine Abendsgebetsrunde. Da wurde ich eingeladen von zwei gläubigen Christen. Die haben abends gebeten, super interessant übrigens, wenn wir da gleich noch drüber sprechen wollen, habe ich super viel gelernt über Mindset, so, ja, übers Beten. Aber das waren so die Abläufe. Also wir haben solche Sachen, so Routinen eingebaut und das waren so die, ich sag mal, langweiligen Tage und die aufregenden waren einfach Überleben, Flüchten, viele Interviews. Also es gab viele Dinge, die uns durchaus auch sehr, sehr, sehr beansprucht haben, wo ich immer froh war, wenn der Tag durch war.
Ja, okay. Ja, das glaube ich. Und dass so ein bisschen so selbstgegebene Struktur einem da hilft, irgendwie am Ball zu bleiben, das kann ich mir auch gut vorstellen. Deine Mutter brauchte ja, glaube ich, Medikamente. Und ich habe mich so gefragt, jetzt wart ihr da als Familie irgendwie entführt. Jetzt hattest du bestimmt ja auch genug selber damit zu tun, mit der Situation zurechtzukommen und so weiter. Hattest du noch, ich sag mal, mentale Kapazität, um dir Gedanken und Sorgen oder so um deine Mutter zu machen? Oder warst du eigentlich mit dir und deinem Überleben beschäftigt?
Tja, das ist eine gute Frage. Also, also erstmal, ich hatte nicht nur Zeit, sondern ich hatte auch wirklich die absolute Notwendigkeit, mich um meine Mutter zu kümmern. Also es war nicht so, ich war ja 26, wurde da, hatte Geburtstag, da wurde 27. Und ich habe, da waren jetzt meine Eltern nicht mehr so, also ich habe die Jahre vorher selten gesehen. Da sind wir zusammen in Urlaub, haben mal wieder Zeit miteinander zu haben und haben mal mehr gehabt, als wir gedacht haben oder geplant hatten, so ein bisschen mehr. Und dann ist das so gekippt, ja, von, also meine Mutter war immer eine Powerfrau. Die war immer so, also solange ich zu Hause gewohnt habe, das war ja schon eine Zeit her, aber die war immer stark, die war immer positiv, die hat immer so alle so, ne, wenn irgendwer durchhing, hey, schaffen wir schon und so. Und die ist komplett, also so mental und dann eben auch körperlich so richtig, richtig, also bis auf null runtergefahren. Also wirklich fast sprichwörtlich. Die hat sich irgendwann komplett aufgegeben, die konnte nicht mehr so. Und dadurch war, es ging nicht nur um irgendwie das eigene Überleben, sondern den Großteil meiner Energie habe ich und mein Vater aufgebracht und noch andere, damit meine Mutter überlebt. Ne? Das heißt, in Gefechtssituationen zum Beispiel irgendwie sie auf eine Trage zu nehmen und da rauszutragen, ja, das war so eine Szene, die ich erinnere, oder eben wurde beatmet, ja, Atmung mal ausgesetzt, dann hat meine Ersthelferin, die hat sie beatmet. sie zu ernähren, sie auf Toilette zu bringen, wenn sie nicht, sie konnten teilweise nicht laufen, ja, gepaart mit Durchfall und ohne sanitäre Anlagen ist beliebig mühsam. Also das waren alles so echt Herausforderungen. Die haben physisch viel abverlangt, aber ich muss sagen, es war für mich auch eine sehr dankbare Rolle, helfen zu dürfen, würde ich fast sagen, weil ich, und das habe ich gemerkt, dass ich am Ende fast allein da geblieben bin. Da ist mir bewusst geworden, so diese Power, die ich habe, weil ich kann gar nicht so viel über meine eigene Angst nachdenken. Ich muss jetzt zusehen, dass irgendwie meine Mutter überlebt. Das war sehr, sehr stark lange Zeit im Fokus. Und das hat mich, glaube ich, so ein bisschen von meiner eigenen Angst um mich selbst so abgelenkt. Und das ist was, glaube ich, viele Menschen so, die in brenzlichen Situationen, vielleicht auch sprichwörtlich bei der Feuerwehr, so andere beruhigen, die kommen selber in so eine Ruhe rein und sagen, ja, das schaffen wir schon. Das hilft einem auch selber mental, anderen zu helfen.
Ja, okay. Verstehe ich. Okay. Und dann war es ja, glaube ich, so, dass deine Mutter deutlich vor deinem Vater und der wiederum auch nochmal deutlich vor oder ein Stück vor dir freigekommen ist. Und ich habe mich gefragt, was war das jetzt für ein Moment, als deine, sagen wir mal, Mutter, als deine Mutter aus der Geiselhaft entlassen wurde? War das erleichternd oder nicht? Weil schließlich kann ja niemand von euch ganz sicher gewesen sein, ob ihr euch jemals wiedersehen werdet.
Total. Ja, du benennst genau den Punkt, der am schwierigsten war. Also es war erstmal Freude, ne? Es geht voran, für mich Erleichterung, erst bei meiner Mutter, bei meinem Vater schon auch noch. Der hat auch zwischendurch echt zu kämpfen. Ich war erleichtert und zugleich war das natürlich irgendwie so das Gefühl, sehen wir uns nochmal wieder. Also so erstmal geht es für sie gut, ja? Also kommen die überhaupt raus? Das war immer so ein Szenario, wo man uns gewarnt hat, wenn Einzelne aus der Gruppe rausgezogen werden, dann werden die zuweilen halt auch enthauptet. Das hat auch stattgefunden, diese Praxis, während wir da waren. Und natürlich, was alle Zurückgebliebenen, ob ich oder mein Vater dann, ob wir es überleben, ne? Ob wir uns nochmal wiedersehen. Das war so potenziell hat dieser vielleicht auch Abschied für immer, ne? Das war schon schwierig. Also sehr emotional und trotzdem unterm Strich eigentlich ein positives Ereignis.
Und nach 140 Tagen kam dann deine Freilassung aus der Geiselhaft. Das war der 9. September 2000 und ich glaube, du ahntest morgens noch nichts davon. Nimm uns mal mit in diesen Tag. Wie kam es dazu?
Was ich erinnere, ist, dass wir saßen schon, also wir haben schon ein bisschen was geahnt, aber man hat so viel geahnt, immer wieder Gerüchte um Freilassung und so. Wir haben uns da innerlich ein bisschen locker gemacht dann nach einer Zeit, da nicht immer so auszuflippen vor Freude. Aber wir haben schon gedacht, hey, alle sind jetzt eigentlich raus, jetzt wird es wahrscheinlich auch für uns bald vorangehen. Und dann saßen wir schon so ein bisschen auf quasi gepackten Säcken. Also wir hatten so Reissäcke. Da haben wir so die Sachen reingemacht, Wasser, was man so braucht auf einer Flucht oder so. Auch Sachen, die uns wichtig sind, Tagebücher oder so oder Kamera. Und dann war es irgendwann so, dass an dem Tag total ganz heftiges Gefechtsfeuer zu hören war. Und zwar war immer irgendwie so ein bisschen Schusswechsel war jeden Tag irgendwo was, ne? Aber das war richtig heftig so, also größere Kaliber. Und das war ziemlich weit weg und die Einschläge kamen aber näher, ne? Und wir haben uns dann irgendwann gefragt, okay, was passiert da eigentlich? Und das wusste keiner so richtig. Wir sind dann aber losgegangen, marschiert mit Hunderten von Rebellen. Und dann war ein absolut dramatischer Tag. Also ich kürze das mal sehr ein, aber es gab Tote und Verletzte. Es war bis zum Schluss völlig unklar, ob und wenn ja, wer und wie viele freigelassen werden. Es gab irgendwann das Szenario, vor meinen Augen wurde verhandelt, mich als letzte Geisel da zu behalten, alle anderen nur rauszulassen. Und am Ende sind wir dann wirklich so in so einer ziemlichen dramatischen Aktion da raus, dann evakuiert worden mit Helikoptern vom Militär, sind also irgendwann übergeben worden nach einer langen, ziemlich langen Odyssee. Und dann sind wir rausgeflogen in Freiheit. Und das war auch ein Wechselbad der Gefühle, bis ich das wirklich realisiert habe.
Ja, das glaube ich. Das wäre jetzt nämlich direkt die nächste Frage. Wie fühlte sich diese Freiheit an oder wann fühlte es sich nach Freiheit an?
Du, die kam in Raten, also die kam oder in Wellen, würde ich sagen. Also das war erstmal total euphorisch zu sehen, hey, da sind befestigt, richtig so Häuser aus Stein, hatte ich dann 4,5 Monate nicht gesehen. So richtig absolute Euphorie, jetzt nicht lachen, aber als ich auf Toilette gegangen bin, ja, also weil das Phänomen, also nicht nur irgendwie da hinsetzen, warmes Wasser, fließendes Wasser und so weiter, sondern eine Tür zuzumachen, also wirklich mal ich nur ganz allein und niemand kann mich angucken, das war 4,5 Monate her. Das war ein Euphoriegefühl, aber als die Toilettentür wieder aufging, waren halt dann für die nächsten Stunden, Tage und sogar Wochen, waren eigentlich immer auch viel Medien so erstmal präsent. Und das war durchaus auch nicht immer nur entspannt, sondern das war auch sehr anstrengend, da unserer Rolle irgendwie gerecht zu werden, dass wir auf einmal rauskommen und halt, ja, irgendwie dann für eine Zeit lang sehr, sehr bekannt waren und jeder dann irgendwie das Gefühl hatte, er braucht jetzt auf jeden Fall irgendwie Aufnahmen mit uns. Das war auch sehr, sehr anstrengend. Also es war nicht das pure Gefühl von Freiheit, tun zu können, was ich will, sondern ich bin physisch frei und genau, bin jetzt anders gefordert.
Ja, und kanntest du die Hintergründe dieser Freilassung, also Thema Lösegeld und so weiter, wann hat sich dir das erschlossen?
Also das hat sich irgendwann schon auf der Insel erschlossen, dass es irgendwann immer weiter ging mit den Forderungen und dann haben die irgendwann Geld gefordert und dann haben sich auch irgendwann auf den Preis geeinigt und dann ging es nur darum, wird er gezahlt oder nicht und ja, er wurde gezahlt.
Heute vermutet man, ist das ein Gerücht oder ist es wahr, dass der über den damaligen libyschen Diktator Gaddafi irgendwie gezahlt wurde? Die Rede ist von 25 Millionen, das sind jetzt Dinge, die man online findet. Weißt du mehr?
Ich weiß nicht wirklich mehr. Also ich habe niemanden gehabt, der das irgendwie bestritten hat. Also ich kenne da keine gegenseitigen. Alles andere habe ich aus den Medien genauso. Das war wohl so. Aber ich war jetzt nicht dabei irgendwie bei Übergaben. Ich habe es noch nicht gezählt oder irgendwie so. Insofern... Ja.
Und warum Gaddafi? Was hatte der jetzt damit zu tun? Wusste man das?
Naja, der war ja so, da gab es mal so einen Anschlag Lockerbie auf dem Flugzeug und seitdem war der halt international geächtet und der wollte zurück auf die internationale diplomatische und auch auf die wirtschaftliche Bühne. Ja, und das war sozusagen ein Wohlfahrtsakt für die westlichen Staaten, ja, Frankreich, Deutschland, Finnland und so. Die haben sich gefreut und natürlich auch bedankt. Und danach ging es diplomatisch dann für Libyen erstmal bergauf.
Okay. Wahnsinn. Und ihr wart Spielball dieses Ganzen. Marc, wenn man sich Bilder von damals anschaut, von der Freilassung, da gibt es so alte Tagesschauaufnahmen, wo du aus so einem Helikopter steigst, dann hatte ich erwartet, dass da jemand aussteigt, der gebrochen und gezeichnet ist von dem, was in den 140 Tagen vorher passiert. Und das ist ja bestimmt auch der Fall. Es wirkt aber nicht so. Es kommt eigentlich für mich ein sehr, wie soll ich sagen, ja, erleichterter und überraschend vitaler Mensch aus diesem Hubschrauber gestiegen. Das ist zumindest meine Wahrnehmung. Wie ist dir das denn gelungen, dich in dieser ganzen Zeit nicht zu verlieren? Welche Strategien hattest du vielleicht? Was hast du aus dieser Zeit gelernt?
Cool. Also ich habe, weil du es gerade sagst, guck mal, ich habe hier ein Bild für alle, die zuschauen. Ich erzähle es, sonst ist ein Zeitungsausschnitt. Also hier ist sozusagen, ich bin da hinten mit einem absoluten euphorischen Gesicht. Ich schreie vor Freude, ja, und wir werden gerade freigelassen. Das war so diese Freilassungseuphorie. Und Grund dafür, und das ist das, was ich heute eben gerne teile, das waren durchaus... ja, das, was also wir damals intuitiv gemacht haben, ist heute so als Resilienz bekannt. Also das sind so Strategien, die helfen, mental stark zu bleiben. Und ich zeige mal auch eine. Das ist so eine Folie, die ich dann, also so ein Bild, was ich teile in meinen Vorträgen, wenn ich Online-Vorträge halte, dann spreche ich zum Beispiel über Selbstwirksamkeit. Klingt total sperrig, aber das heißt sozusagen, rauszukommen aus der Opferrolle und wieder zu gestalten. Also irgendwie das Gefühl zu haben, ich bin nicht ausgeliefert. Und wir hatten damals natürlich nicht die Chance, wegzulaufen, zu flüchten, aber wir konnten immer mal wieder was machen. Und das zeigt sich hier auf diesem Bild. Da säge ich an so einem Stuhl, ja, oder beziehungsweise ich habe mir ein paar Holzlatten-Säge, Hammer geliehen von einem Zivilisten, der da irgendwo in der Ecke war. Und da habe ich angefangen, Stuhl zu bauen, weil wir total Rückenschmerzen hatten. Und da ging es nicht um die Rückenschmerzen, sondern um das Gefühl, ich kann was machen. So. Und das ist immer das, was auch anderen Menschen hilft in schwierigen Zeiten. Also warte nicht ab, bis irgendwie alles vorbei ist, sondern versuch, dein Schicksal mitzugestalten.
Und das hast du damals ja wahrscheinlich intuitiv gemacht, nehme ich an, oder?
Ja, haben wir alles eigentlich intuitiv gemacht, aber ich habe auch gar nicht, ich habe manche Sachen auch da gelernt. Ja, also ich habe vorhin erwähnt, so diesen Gebetskreis, da sagte der Kalli aus Südafrika, sagte, Mensch, komm doch mal abends, wir machen so ein Sunset Prayer, bete mal mit. Und ich habe das gemacht und das Verrückte war, der hat angefangen zu danken immer für Dinge. Der hat gesagt, danke für das Essen heute. Und ich war erst irritiert, weil ich dachte, beten ist bitten. Und dann hat er gesagt, okay, dank mal alle für was. Und dann haben wir gedankt, dass wir einen Tag überlebt haben, dass da Menschen für unsere Freilassung verhandeln und so weiter. Und dann war für mich so fühlbar, und das war so mein Aha-Erlebnis, was ich heute so gern teile, der Fokus war ein anderer. Das war eben nicht mehr nur diese Todesgefahr, der Hunger und die Schmerzen und so, sondern das war wirklich, was ist auch gerade gut, hat mich in die Kraft gebracht. Und das ist was Menschen gut mit so einem Dankesritual auch machen können, wenn die mal verzweifelt sind und nicht weiter wissen.
Ja, und es sind ja letztlich auch Strategien, die sich jetzt auf andere, weitaus weniger dramatische Lebenssituationen übertragen lassen, wie wir sie vielleicht jetzt alle in unserem Alltag haben, die sicher nicht vergleichbar sind mit dem, was du erlebt hast. Auch das Thema Selbstwirksamkeit. Ich meine, du hast es im Dschungel in Geiselhaft, sag ich mal, geschafft, nicht völlig machtlos zu sein, sage ich jetzt mal, ne? So, dann können wir das vielleicht in unserem Alltag alle ja erst recht schaffen. Und ich glaube, du hast diese kleinen Strategien und Werkzeuge ja so, ich sag mal, als, ich glaube, Dschungelstrategien für dich bezeichnet, ne? Und wie gesagt, die lassen sich übertragen. Gibt es noch andere Dinge da, wo du sagst, davon können wir im Alltag eigentlich alle lernen?
Ja, total. Also das allerwichtigste und der erste Schritt immer, wenn wir mit dem Schicksal hadern, das ist Akzeptanz. Also so, wenn jetzt Leute sagen, ach Mensch, die Welt von heute, schlägst du wie Zeitung auf und das ist ja nur noch Krisen überall, bringt's gar nicht zu jammern oder zu hadern. Du kannst nur sagen, so ist es und dann damit umzugehen. Nicht schönreden, darum geht's nicht, aber so weiterzumachen. Und das nächste ist wirklich optimistisch bleiben. Da kann man entweder einen Fokus auf das Gute richten oder vielleicht auch sich eine positive Vision, die hatte ich übrigens auch, ja, haben machen. Ich habe immer von dem Bier mit meinem Bruder Dirk geträumt und hatte das so vor Augen, dass irgendwann bin ich frei und dann trinke mein Bier und dann erzähle ich ihm von all dem mal. Und am allerwichtigsten nicht alleine bleiben als Einzelkämpfende, sondern sich irgendwie verbinden mit anderen Menschen und irgendwie ein gutes Team werden. Das ist ganz essentiell.
Also gerade das mit diesem ganz konkreten, positiven Zukunftsbild, in deinem Fall das Bier mit deinem Bruder Dirk, das ist ja tatsächlich sogar mittlerweile eine auch gut belegte, sagen wir mal, psychologischer Effekt, ne? Dass das einfach dann auch die das eigene Tun stärken kann, wenn man so etwas eben im Kopf hat. Und das finde ich sehr beeindruckend, dass du eigentlich intuitiv solche Strategien ja für dich angewandt hast damals schon. Also sehr beeindruckend und ich glaube, alle können ein kleines bisschen was davon lernen. Marc, gegen Ende würde ich gerne mit dir noch unsere Kategorie Fakt oder Fake machen, wo ich jeweils einen, sagen wir mal, Mythos rund um jetzt dein Thema dir präsentiere, der entweder Fakt oder Fake ist. Ich weiß es ja nicht genau und du darfst es dann gerne auflösen. Und ich schließe gerne da an, wo du gerade selber warst, nämlich beim Thema Resilienz. Jetzt finde ich das sehr beeindruckend, wie du selber im Dschungel resilient geblieben bist, Intuitivstrategien angewandt hat, stellt sich die Frage, Resilienz ist angeboren und wer sie nicht hat, hat Pech. Ist das Fakt oder Fake?
Das ist Teil Fakt, Fake.
Okay.
Ja, also ein Teil ist angeboren, ja, und das ist tatsächlich auch mit Veranlagung. Der größte Teil ist aber erlernbar. Ja, und deswegen ist das so reizvoll, sich mit Resilienz zu beschäftigen, weil man sich zum Beispiel Man hat eine Neigung dazu, ob man eher ein positiver Mensch ist oder nicht. Man kann sich aber auch auf das Positive fokussieren. Das kann man wirklich ganz bewusst tun. Und es wirkt auch, wenn man nicht dran glaubt. Das ist einfach so. Und insofern, beides ist richtig.
Ihr habt während der Entführung, während dieser 140 Tage Geburtstage gefeiert, sage ich mal. Ist das Fakt oder Fake?
Das ist Fakt. Es gibt sogar ein Bild von meinem Geburtstag mit einer Geburtstagstorte. Ja, und das ist ziemlich verrückt, das erkläre ich da manchmal, wie die zu mir gekommen ist. Aber es gab eine rosa Geburtstagstorte und die gab es zu meinem 27.
Aber das wäre schon interessant, wie die zu dir gekommen ist. Wie ist sie gekommen?
Ja, also das wusste man eben nicht so richtig. Das stand drauf, also ich wurde 27, da stand dann für Mac, ja, weil Mark gab es nicht, 25, 27 gab es eben auch nicht. Und dann from someone stand da noch, also von irgendjemandem Ominösen, wahrscheinlich irgendein Politiker, der sich da irgendwie in Szene setzen wollte. Wir wissen es nicht, das ist aber auch untergegangen an einem Tag, der, also über den ich Stunden erzählen könnte, mit viel Tod, Leben, Leid und Liebe. Also das war völlig verrückt. Aber wir haben diesen Kuchen gegessen und das war schon ziemlich schrill, so einen süßen rosa Kuchen zu essen in all dem.
Das kann ich mir vorstellen. Und zwei Fragen habe ich noch an dich zum Abschluss, Marc. Die eine ist, wie geht's deinen Eltern?
Denen geht's dem Alter entsprechend gut. Ne? Die sind 82 jetzt, leben beide noch und machen so ihren Weg. Wege werden kürzer, aber es ist bis heute auch tatsächlich Sport oder Spazierengehen so ihr Lebenselixier. Und ich würde sagen, die schlagen sich ziemlich gut.
Ist das noch, sag ich mal, das beherrschende Thema eurer Familie, wenn ihr Kontakt habt? Oder habt ihr wieder ein weitgehend normales Familienleben?
Also wir haben sehr schnell wieder ein ganz normales Familienleben gehabt. Allerdings, ich war ja nicht bei meinen Eltern so häufig. Ne? Ich habe immer eigentlich im Ausland gelebt oder meistens in anderen Städten zumindest. Insofern war das jetzt nicht so ein Familienleben unter einem Dach. Aber wenn wir uns gesehen haben, war das immer mal Thema, aber nicht ständig. Und heute ist es halt dadurch, dass ich mich beruflich auch damit beschäftige, so als Vortragsredner, bin ich immer mal unterwegs, schaue in Göttingen mal vorbei bei meinen Eltern, wenn das auf dem Weg liegt. Und dann ist das irgendwie als Thema halt immer mal präsent, aber es belastet uns nicht und es ist auch nicht das einzige Thema.
Ja, wahnsinnig beeindruckende Geschichte und vor allem auch dein Umgang mit der Geschichte, Marc, und vor allem ganz, ganz viele Dinge, glaube ich, die wir alle daraus lernen und mitnehmen können für unseren Alltag, in dem wir mit Sicherheit mit weitaus weniger dramatischen Situationen konfrontiert sind, aber eben viele deiner Strategien anwenden können. Insofern ganz herzlichen Dank, dass du uns heute nochmal mitgenommen hast in diese 140 Tage und in das, was du daraus gelernt hast. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und zum Schluss haben wir natürlich immer noch unsere Kategorie, bei der es darum geht, die nächste Person zu erraten, die an der Bar Platz nehmen wird. Das wird dann wieder hier in Realität an unserer Bar hier in München sein. Und ich habe ein Bild von ihm, Marc, das zeige ich dir mal hier. Ich halte das mal so ein bisschen in die Kamera für dich, damit du es sehen kannst. Und ihr könnt das dann auch sehen. Und ich habe natürlich auch drei Tipps zu diesem Herrn. Der erste ist noch schwierig, aber ich fange mal damit an. Seine berufliche Heimat trägt ein trojanisches Pferd als Wappentier.
Oh Gott, das, Gott, oh Gott.
Da müsstest du jetzt in der Szene schon sehr aktiv sein, um das damit lösen zu können.
Seine berufliche Heimat trägt das Wappentier des trojanischen Pferdes. Okay, ich merke mir das mal.
Jetzt gebe ich dir eine Chance, dass es vielleicht in die Richtung geht. Und zwar, ihm haben wir unter anderem Geiz ist geil zu verdanken.
Ah, der Herr Mediamarkt.
Ja, nicht direkt der Herr Mediamarkt.
Der Werbeschaffende, sozusagen Kreativkopf für Mediamarkt, okay.
Ja, richtig, genau. Genau. Und der dritte Tipp ist, er steht mit seinem Nachnamen buchstäblich in der Mitte einer der berühmtesten Kreativagenturen des Landes. Jetzt muss man ein bisschen vielleicht diese Szene kennen, deswegen wirst du vielleicht gar nicht darauf kommen. Das ist nämlich, ich löse das mal auf, Jean-Rémy von Matt, und er ist eben einer der Gründer von Jung von Matt. Und Jung von Matt ist ja eine mittlerweile, würde ich sagen, legendäre deutsche Werbeagentur. Und gerade Jean Remy und sein Partner, der Holger Jung, haben, ich würde sagen, über 20, 25 Jahre eigentlich neu definiert, was Werbung, was kreative Werbung ist. Ich würde sagen, er ist der absolute Kreativpapst. So. Und er wird uns mitnehmen hier an der Bar in absolut verrückte Geschichten aus der Werbung, aus den 80er, 90er, 2000er Jahren, wie er Marken eigentlich groß gemacht hat mit seinen Kreativideen. Natürlich werden wir auch darüber reden, was ist eigentlich Kreativität, wie funktioniert die? Können wir alle kreativ sein oder ist das eine Begabung? All das gibt es dann im September hier bei Nahe Neugierig und Negroni. Ja, Marc, und damit nochmal einen ganz herzlichen Dank an dich, dass du dabei warst.
Ja? Das war mir eine Riesenfreude. Vielen Dank. Vielen Dank. Das hat echt viel Spaß gemacht, Friede.
Danke. Dir alles Gute und euch auch danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal bei Nahe Neugierig und Negroni.